Herzlich willkommen zu einem akustischen Rundgang im Schloss Leopoldskron und dem angrenzenden Park. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Karl Philipp von Maldegem und Daniel Selemy.
Wenn man an das Schloss Leopoldskron denkt, gibt es einen Satz vom Beginn des Jedermanns, der wirklich sehr gut passt, nämlich als der Jedermann sagt: Mein Haus hat ein gut Ansehen, das ist wahr. Steht stattlich da, vornehm und reich, kommt in der Stadt kein anderes gleich.
Daniel Selenys Interesse galt schon immer der Geschichte, aber auch altem Gemäuer, dem Interieur vergangener Tage und dem Schauspiel. Schloss Leopoldskron bietet dem Vice President for Hospitality beides, Inszenierung und die Möglichkeit, seine Gäste herzlich zu empfangen. So war es auch zu Max Reinhardts Zeiten. Dieser hatte das Schloss 1918 erworben und bis zu seiner erzwungenen Ausreise 1937 zu Rehen gegeben, Feste gefeiert, Lesungen und Kammerkonzerte veranstaltet, Theateraufführungen inszeniert. Er selbst sei ein scheuer Mensch gewesen, heißt es, der das Treiben seiner Gäste oft von der Galerie aus beobachtete und sich dann spät nachts bis in die Morgenstunden hinein mit Auserwählten in die Bibliothek zurückzog. Daniel Selemy versteht es, die Geschichte dieses Hauses ins Heute zu holen.
Das ist eigentlich die große Herausforderung bei einem denkmalgeschützten Schloss, das mit den Erwartungen unserer Gäste von heute in Einklang zu bringen, aber auch das, was die Arbeit immer wieder spannend macht.
Dazu gehört auch das Theater. Schon im 8. Jahr inszeniert Karl Philipp von Maldegem, der Intendant des Salzburger Landestheaters, die Serie Shakespeare im Park, ein Stationendrama mit Picknick. Was ist das für ein Gefühl, Shakespeare in Max Reinhardts Garten zu spielen?
Naja, es ist eine der schönsten Theatererfahrungen, die ich bisher gemacht habe und die ich mir auch vorstellen kann, da so vieles zusammenkommt. Man kann künstlerisch arbeiten auf einer Art von Bühne, die selber ein Kunstwerk ist, und zwar ein Naturkunstwerk einerseits und andererseits auch ein inszeniertes Kunstwerk, denn Max Reinhardt hat diesen Garten hier so nach seiner Fantasie angelegt.
Sie sind mit Gérard Mortier, dem Intendanten der Salzburger Festspiele, von 1991 bis 2001 nach Salzburg gekommen und geblieben. Gérard Mortier war jener Mann, der die Festspiele nach der Ära Herbert von Karajan verändert hat und ein neues Opernverständnis in die Stadt brachte. Daniel Selemy hat Schloss Leopoldskron behutsam geöffnet. Zeitgleich hat er sie eingeladen, den Park zu bespielen. Eine groß angelegte Freiluftbühne sozusagen, wie sich's der Gründer der Salzburger Festspiele immer wünschte. Was unterscheidet eine Inszenierung im Landestheater von jener in der Natur?
Der Ausgangspunkt war, dass mir Daniel Selemy eines Tages das Gartentheater von Max Reinhardt gezeigt hatte, das inzwischen vollkommen überwuchert war und mir von seinem Plan erzählte, das aufzubauen über die Jahre. Und ich war von dem Ort aber so angetan, dass ich gesagt habe: Daniel, wir können nicht warten, bis das Theater rekonstruiert worden ist. Wir fangen einfach an. Wir folgen der guten Tradition Reinhardts, die Stadt oder in diesem Fall den Park zur Bühne zu machen. Und wir haben traditionell angefangen im Hof des Meierhofs und sind von dort ausgezogen mit dem Publikum an verschiedene Stationen im Park. Und dort ergibt sich jedes Mal eine wirklich faszinierende Naturbühne. Es spielen die Schwäne auf dem Leopoldskroner Weiher mit. Es spielt die Sonne mit. Und es ist eigentlich ganz egal, ob es ein dunstiger Tag ist oder ein strahlender Tag. Es hat immer eine eigene Magie hier.
Es gibt auch einen Picknickkorb. Ganz genau. Was ist das für eine Idee dahinter?
Also das Stück beginnt schon eine Stunde vor dem eigentlichen Aufführungsbeginn und das Publikum kann sich einen Picknickkorb abholen, kann sich einstimmen auf den Ort, auf das Schloss, auf den Park und kann dann gut gestärkt den Weg in den etwas morastigen Park antreten.
Und es gibt mehrere Stationen. Was erwartet den Besucher, den Zuschauer dort?
Na, in diesem Jahr heißt das Stück Elves and Errors, Elfen und Irrungen. Und wir haben Szenen aus verschiedenen Shakespeare-Stücken zusammengenommen und wir gehen aus dem Ort der Zivilisation, aus dem Hof des Schlosses in die Wildnis hinein, in den Park hinein. Mit den Protagonistinnen von Wie es euch gefällt, uns begegnet auch Puck, uns begegnet dann am Weiher auch der Sturm mit seinen Protagonisten. Und so entsteht an diesem speziellen Ort, ich glaube, woanders könnte man das so nicht machen, ein Stück, das Shakespeare geschrieben, aber so nicht geschrieben hat.
Schloss Leopoldskron bzw. den Park hinter dem großen Eisentor zu betreten, heißt, in eine andere Welt einzutauchen, den Trubel der Stadt draußen zu lassen und doch mitten in ihr zu sein. Vielleicht spiegelt sich schon die untergehende Sonne im Wasser des Teichs, taucht den Untersberg in ein besonderes Licht, wenn die Gäste kommen. Was passiert mit ihnen, den Schauspielern, wenn sie sich darauf einlassen?
Naja, es ist einerseits ein Ort der Entschleunigung. Es ist ein Park, der über viele Jahre sehr gut gehütet war. Die Öffentlichkeit hatte kaum Einlass. Und es ist andererseits ein Kraftort. Man sagt ja, dass Menschen sehr gerne an einem Ort leben, an dem sich See und Berg treffen. Und das kommt hier fast idealtypisch zusammen.
Plätze der Ruhe, des Besonderen tun sich ja selbst dann auf, wenn Hotelgäste durch die Anlage schreiten oder eine Party steigt. Worauf schließen Sie das zurück?
Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Öffnung über die Jahre sehr behutsam erfolgt ist und dass auch dieser Park nach wie vor wild geblieben ist. Und Daniel Seleni gibt dem jeweiligen Chefgärtner immer die Aufgabe, selber Fantasie zu entwickeln. Und so wurden die Fundamente der alten Orangerie mal freigelegt. Es entstehen immer neue Perspektiven nach den Mährichtungen, die sich der Gärtner gerade einfallen lässt.
Es gibt auch noch einige Statuen, einige Putti, die herumstehen. Inspirierend?
Absolut. Eine der Statuen ist natürliches Bühnenbild geworden. Die mussten wir gar nicht aufbauen, hinstellen, die war einfach schon da. Es gibt ja dort auch eine Fläche, die ein großer Brunnen war, quasi als Eingang zu dem Gartentheater. Und es ist wunderschön, einmal die Schablone, wie es gewesen ist und wie es jetzt ist, übereinander zu legen. Und das regt die Fantasie ungemein an.
Für unser Gespräch haben wir uns auf eine Bank zwischen zwei Steinfiguren gesetzt. Die Hand einer Dame öffnet sich einladend einem Herrn entgegen. Er scheint zu zögern, abzuwarten. Ist das im Stück Shakespeare im Park auch eine Station?
Genau, wir sind hier am seitlichen Barockgarten und genau diese beiden haben uns inspiriert, hier die Taschentuchszene mit Desdemona und Othello zu spielen. Und genau hier sind sie auseinandergerannt in die verschiedenen Ecken des Parks dann.
Zwischenzeitlich streift Daniel Seleni durch den Park, geht vom Meierhof hinüber zum Schloss, begrüßt seine Gäste und führt dann mich herum, erzählt mir von Max Reinhardt und dessen Liebe zum Schloss.
Also ich könnte mir vorstellen, dass Reinhardt den Garten und die Terrasse sehr stark inszeniert hat für seine Feste. Ich könnte mir vorstellen, dass durchaus über den Zugang, über den wir jetzt gehen, auch seine Gäste damals das Schloss betreten haben. Weil dieser erste Blick, wenn wir hier stehen und auf den Untersberg schauen, wie er wolkenumhangen hier vor uns steht, die Enten am Weiher, der Herr, der dort vorne steht und die Aussicht genießt, das sind doch Momente und Blickwinkel, wie man sie heute eigentlich kaum noch findet. Wir sind zwar in der Stadt Salzburg, aber haben hier einen Blick wie vor 300 Jahren. Sie haben keine Hochhäuser, keine Strommasten, keine Autos, hin und wieder einen Jogger in der neongelben Jacke, aber das ist dann auch schon alles. Ansonsten ist dieser Blick unverändert und ich finde, dieser Blick wird nie langweilig. Ich bin jetzt seit 8 Jahren da. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der Untersberg jemals zweimal gleich gewesen wäre. Er ist jeden Tag anders und er schaut uns jeden Tag anders an. Egal, ob er wolkenverhangen ist, ob er in der Morgensonne strahlt, ob er schneebedeckt ist oder manchmal überhaupt nicht vorhanden ist, weil so viel Nebel ist, dass man ihn gar nicht sieht. Dann kann man sich oft gar nicht vorstellen, dass er ja tatsächlich da ist, weil alles grau ist. Und dann schaut manchmal nur die Spitze raus. Es ist schon faszinierend.
Thank you.
Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, Sie haben das Gartenparterre neu anlegen lassen. Etwas ungewöhnlich vor einem Schloss.
Ja, wir haben in enger Zusammenarbeit mit der Königlichen Gartenakademie in Berlin und dank der Hilfe eines amerikanischen Förderers, der in unserem Aufsichtsrat sitzt, dieses Gartenparterre neu angelegt. Wir haben die in den 60er Jahren entstandenen Buchshecken entfernt, haben alles umgegraben und haben die barocken Formen, die wir im Schloss finden, mit Metallschienen hier neu angelegt. Es sind knapp 600 Laufmeter dieser Metallschienen. Zwischen diesen Metallschienen werden im Herbst noch Eiben gesetzt, 1700 kleine Eiben, die dann eine geschlossene Form haben werden und umringt sind von ca. 2500 Blühstauden. Dazu kommen noch 100 Rosen in 12 verschiedenen Sorten und dann noch knapp 10.000 Blühzwiebeln. Und wenn das dann alles drinnen ist, dann freue ich mich auf das, was uns die Königliche Gartenakademie in Berlin versprochen hat, nämlich diese Explosion der Farben, dieses Feuerwerk im Garten. Auf das freue ich mich schon sehr und ich glaube, unsere Gäste werden sich auch sehr darauf freuen. Hier vorne, wo die zwei Rohre rausstehen, da sollen noch zwei kleine Springbrunnen hin, aber da ist die Finanzierung momentan noch nicht aufgestellt. Da werden wir noch ein bisschen arbeiten müssen oder warten müssen, dass uns jemand ein bisschen unterstützt dabei.
Schloss Leopoldskron hatte viele Besitzer. Fürst Erzbischof Leopold Anton Eleutherius von Firmian ließ es von 1736 bis 1740 als persönlichen Sommersitz errichten.
Wie Sie richtig sagen, einerseits hat ein Schloss etwas Großes, nicht für jeden Zugängliches. Und ich glaube, das darf es auch sein. Wir sind ähnlich wie die Festspiele, wo ein Großteil der Karten nicht hunderte Euro kostet, gibt es auch hier Angebote für Menschen, die nicht enorm wohlhabend sind. Wir sind kein Luxushotel. Es war immer ein privates Wohnhaus. Ein privates Wohnhaus ist, wie es der Name schon sagt, privat. Es kann nicht jeder herein, aber es gibt Angebote, um hereinkommen zu können. Und die sind sehr breit gefächert bei uns. Aber natürlich ist das Abhalten einer Veranstaltung, einer Hochzeit hier mit höheren Kosten verbunden, als vielleicht eine Führung zu buchen und durchzugehen. Dieser Spagat ist durchaus wichtig, um nicht zu sehr diesen elitären Gedanken zu haben, nicht zu sehr als elitär abgestempelt zu werden.
Und Sie empfängt oberhalb eines Kamins ein Wappen.
Das ist das Wappen von Fürst Erzbischof Leopold Firmian. Und wir schauen hier auf die Ostseite der Halle. Aber interessanter ist eigentlich das, was wir auf der Westseite sehen. Und das ist hier diese Madonna. Die kommt ursprünglich aus einem Freudenhaus in Wien. Und Max Reinhardt hat sie dort an der Fassade gesehen und hat seine Assistentin Gusti Adler angewiesen, diese Madonna doch bitte für das Schloss zu erwerben. Er hat die Nische selbst gezeichnet. Er hat diese Formen selbst designt, würde man heute sagen. Und seit dem steht diese Madonna nun hier, ist immer noch bekannt als die Freudenhaus-Madonna. Aber sie ist ein gutes Beispiel dafür, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Detail versessen Max Reinhardt hier Einbauten vorgenommen hat. Nämlich, wenn sie es nicht wüssten, dass sie erst aus seiner Zeit ist, würde man meinen, dass sie schon immer hier gewesen ist. Und das zieht sich eigentlich durch alle Räume, die Reinhardt verändert hat. Sei es die Bibliothek, das venezianische Zimmer. Und wenn Reinhardts Gäste in die Bibliothek kamen und gesagt haben, oh, die erzbischöfliche Bibliothek, dann hat er sie nicht korrigiert. Er hat sich nur gefreut, dass es offensichtlich so gut gearbeitet hat, dass es keiner merkt, dass sie erst 1927 eingebaut wurde.
Was ist eigentlich von Firmian geblieben?
Bedauerlicherweise sind die vielen Porträts abhanden gekommen. Es gab einfach zwischen Firmian und Reinhardt zu viele Eigentümer, zu viele Besitzerwechsel, zu viele unterschiedliche Ideen für das Haus, als dass diese Dinge alle im Bestand geblieben sind.
Was ist Ihr Lieblingsraum in diesem Haus? In diesen würde ich ganz gerne mit Ihnen noch gehen.
Die Frage bekomme ich öfters gestellt. Und ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, wenn ich sage, das ist wie wenn jemand gefragt wird, welches ist dein Lieblingskind? Alle Kinder zusammen machen die Familie aus und diese Räume alle in ihrem Ensemble wirken. Und deswegen kann ich schwer sagen, welches mein Lieblingsraum ist. Ich kann sagen, was mich an jedem Raum speziell fasziniert und was meine Lieblingsbereiche sind in einem Raum. Das kann, wenn wir jetzt nach oben gehen, die Treppe, die übrigens inspiriert wurde von der Treppe auf Schloss Mirabell. Also die Ähnlichkeit ist ja wirklich frappierend. Und als erstes ins venezianische Zimmer gehen, dann kann ich Ihnen zeigen, was da mein Lieblingsobjekt ist. Aber ich glaube, ich tue mir sehr schwer zu sagen, welches Zimmer mein Lieblingszimmer ist. Jetzt sind wir im historischen Bereich. Hier knarzen auch die Türen, das dürfen Sie auch. Das gehört dazu. Jetzt sind wir hier im venezianischen Zimmer, das war das Musikzimmer Max Reinhardts. Und hier ist wirklich bezeichnend dieser tolle Holzboden. Das ist ein Muster, das für die damalige Zeit wirklich außerordentlich war. Sehr hochwertig verarbeitet. Wir sehen hier verschiedene Würfel, die aufeinander aufbauen. Es hat so ein bisschen so einen visuellen Effekt. Und tatsächlich ist es so, dass der Boden auch nur noch einen Meter bis unter den Teppich ragt und dann ein Holzdielenboden weiterführt, weil irgendwann wurde dieser Boden dann wohl zu aufwendig und zu teuer. Was mir noch sehr gefällt hier, ist diese wunderbare Wandpaneele, die Max Reinhardt hier eingebaut hat, von lokalen Handwerkern, aber bezogen aus Italien mit Bildern der Commedia dell'arte. Und das Schöne ist ja, dass wir kein Museum sind. Im ganzen Haus finden Sie kein einziges Schild, auf dem steht, nicht berühren, nicht hinsetzen, nicht atmen, die Dinge, die man sonst im Museum oft das Gefühl hat, nicht zu dürfen. Und man kann hier wirklich ganz nah rangehen, man kann hier im venezianischen Zimmer frühstücken und dabei diese wunderbaren Wandbemalungen auf den Paneelen anschauen, man kann sich die Gemälde ansehen. Es sind mittlerweile sehr viele Tische, weil wir seit Corona natürlich großen Wert auch auf die Distanz legen. Früher war unser Ansatz immer, alle Gäste zusammen an große Tische zu setzen, auch ein Austausch, ein Kennenlernen, das war unser Ansatz. Und jetzt seit Corona, seit alle auf Social Distancing konditioniert sind, funktioniert das nicht mehr so gut. Und deswegen haben wir jetzt in den ganzen historischen Räumlichkeiten im ersten Stock das Frühstück ausgeweitet. Mittlerweile sind wir hier im Porzellanzimmer, auch Weißes Zimmer genannt. Und auch hier hat man einen traumhaften Blick auf den Weiher und kann hier in historischer Atmosphäre schön frühstücken.
Es war das Speisezimmer von Max Reinhardt.
Korrekt, es war das Speisezimmer und ich freue mich, dass es jetzt auch wieder diese Verwendung hat, denn vor Corona war das ein Raum, der den Gästen nicht zugänglich war, der intern genutzt wurde. Die Verwendung dieses Raumes war sehr tief in der Kultur des Hauses verwurzelt und so war es auch nicht so einfach, den Raum wieder zurückzugewinnen für die Nutzung unserer Gäste.
Lassen Sie mich noch in meinen Lieblingsflügel hinübergehen.
Ja, das Stichzimmer ist ein kleines Durchgangszimmer zwischen Treppenhaus und venezianischem Zimmer. Und ich merke hier, wie oft man wirklich durchgeht, ohne auf die Wände zu achten. Und das sind ja alles wunderbare Stiche, die Max Reinhardt gesammelt hat zum Thema Bühne, Kostüm, die Darstellung, die wir hier sehen, große Piazzas mit Aufführungen. Aber es ist tatsächlich so, hier wird oft schnell durchgegangen, ohne darauf zu achten, was an den Wänden hängt. Und das ist eigentlich für das ganze Haus bezeichnend. Man schafft es gar nicht, auf den ersten Blick alles wahrzunehmen. Aber auf den zweiten und dritten Blick schon. Es ist nicht Versailles, es ist nicht alles glänzend und alles 1A im Zustand. Aber das ist nun mal in einem privaten Wohnhaus auch nicht immer üblich. Das gehört zu so einem Haus dazu. Wir sind wahnsinnig bemüht, die Infrastruktur instand zu halten, zu restaurieren, zu reparieren, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, neu zu gestalten. Aber das ist eine Mammutaufgabe. Es ist ein bisschen wie die Golden Gate Bridge. Wenn Sie vorne anfangen zu streichen und am Ende angekommen sind, dann können Sie eigentlich vorne wieder anfangen mit dem Streichen. Und ein bisschen ist es hier natürlich auch so, gerade weil die Räumlichkeiten auch genutzt werden. Hier stehen wir jetzt im Marmorsaal, das ist der größte Saal im Haus, unser Festsaal, seit Corona nicht so oft als Festsaal genutzt, aber wir freuen uns auf die Zeiten, wenn wir hier wieder 100, 120 Personen hinsetzen können, die hier ein Hochzeitsessen haben oder die hier Mittagessen genießen können. Und was an diesem Raum besonders ist, neben den Stuckaturen, die im ganzen Haus bezeichnend sind, sind sicherlich die Vorhänge. Ich glaube nicht, dass es in Salzburg oder vielleicht in Österreich noch ein Hotel gibt, das Vorhänge von Chanel hat. Denn als Karl Lagerfeld 2014 hier war und das Schloss für eine Modenschau privatisiert hat, hat er neue Vorhänge angebracht und ich habe dann ihn davon überzeugen können, diese doch dazulassen. So hängen im Festsaal von Schloss Leopoldskron Vorhänge von Chanel.
Trotz Trotz der turbulenten Geschichte nach Max Reinhardts Abschied von seinem geliebten Schloss ist vieles geblieben, wie es war. Vom Gartenparterre gehen wir nun über die Treppen ins Schloss. Wie dieses herrschaftliche Anwesen auch den Salzburgern anbieten, wie es für sie öffnen, das Schloss, das nicht nur Hotel ist, sondern seine Tore auch Studierenden öffnet, im Besitz einer amerikanischen Stiftung ist, Salzburg Global Seminar genannt.
Hier ist es etwas dunkel und das Geräusch liebe ich an der Bibliothek, dieses Knarzen des Bodens, diese Geräusche, hier, da. Wie viele Personen sind schon über diesen Boden gegangen? Wer war schon hier? Das war Reinhardts privatester Bereich. Hier kam er herein nach den großen Abendessen. Hier wurde mit einem kleinen Kreis noch Zigarre geraucht. Hier wurde noch Cognac getrunken. Hier wurde bis in die Morgenstunden philosophiert. Wer weiß, vielleicht entstand hier vieles von dem, was wir heute als Salzburger Festspiele wahrnehmen, ist vielleicht hier in den frühen Morgenstunden entstanden. Und das macht diesen Raum so besonders. Und natürlich die Tatsache, dass es ein Nachbau ist. Inspiriert von der Stiftsbibliothek in St. Gallen ist dieser Raum nachträglich eingebaut worden 1927.
Ähnlich war es mit Max Reinhardts Schreibmaschine. Auch sie wurde nachträglich hingestellt.
Max Reinhardt hätte nie eine Schreibmaschine benutzt. Er hat immer mit der Hand geschrieben. Aber wir haben sie da stehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer sie da hingestellt hat. Aber unsere Instagram-Nutzer freuen sich sehr und das ist ein sehr beliebtes Motiv, die Schreibmaschine, der Blick auf den Untersberg durch das Fenster. Aber er hätte sie nicht verwendet, ganz sicher nicht.
Besonders schön farblich abgestimmt ist das chinesische Zimmer.
Ich musste das Fenster öffnen. Es ist dieser Springbrunnen vor dem Fenster, der hier plätschert. Und wenn man hier in diesem Raum, der in diesem sehr friedlichen, beruhigenden Lindgrün gestaltet ist, sitzt, dann ist das ein Ort, der so viel Ruhe ausstrahlt. Und dieses Plätschern im Hintergrund ist so angenehm. Und wenn ich wirklich mal einen stressigen Tag habe und ich brauche einen Moment, um mich mal ein bisschen zurückzuziehen, dann finden Sie mich wahrscheinlich hier im chinesischen Zimmer. Auch mal mit Laptop am Arbeiten. Das ist ja das Schöne, die Räume sind alle zum Arbeiten auch offen. Unsere Gäste können sich frei bewegen in jedem Raum, können sich hier hinsetzen, Zeitung lesen, Kaffee trinken. Das ist eigentlich das Schöne und Besondere auch, dass es eben jederzeit den Gästen zur Verfügung steht.
Auch das ehemalige Schlafzimmer von Max Reinhardt. 12 Suiten sind im Schloss zu mieten. Peu à peu wurden sie auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt laden sie zum Verweilen ein. Auf die Liebe, auf das Leben, wie es auch im Jedermann heißt.
Das Schöne ist im Sommer, wenn viele Stammgäste kommen und das Ganze wie ein Familientreffen wird, wo jeder sich kennt, Gäste an bestimmten Tischen immer zu finden sind, andere Gäste kennen, neue Gäste mitbringen. Und dann kommt so ein bisschen auch dieses Familiäre der Vergangenheit ein bisschen auf, wie man es auch aus vielen alten Grand Hotels kennt, ob das an der Côte d'Azur ist oder anderswo, wo man wie früher Wochen, wenn nicht Monate lang zu Gast war. Heute in dieser hektischen Zeit, wo man in 4 Tagen versucht, das ganze Festspielprogramm unterzubringen mit Matineen und Soireen und Konzert und Oper und dazwischen noch eine Vernissage. Ich bewundere jeden Gast, der sich 2-3 Wochen Zeit nimmt und sagt, also 3 Wochen ist selten, aber wir haben auch Gäste, die 3 Wochen bleiben. Und die dann auch freie Tage einplanen und nicht jeden Tag was machen. Und dann hier im Park sitzen mit einem Picknickkorb oder einfach nur mit einem Buch und diesem Plätschern lauschen und vielleicht hier auch wieder die Kraft finden, die unsere Welt und unser Alltag heute uns so oft raubt auch. Und ich wiederhole mich, aber es ist ein Kraftplatz und das spürt man.
Man spürt, dass Max Reinhardt damals wirklich eine Vision hatte, die über seine Zeit hinausgedauert hat. Und vieles von seiner Anlage des Parks können wir erst jetzt, all die Jahre später, genießen, weil die Pflanzen aufgegangen sind, weil sie groß geworden sind. Und jetzt ist es an uns, diesen Park für die nächsten Generationen in dem gleichen Charme aufrecht zu erhalten.
Karl Philipp von Waldegem und Daniel Seleny auf einem akustischen Rundgang durch Schloss Leopoldskron, produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.